Weltgewandt mit Olaf Würz. Erdig, echt, unterwegs. Geschichten von Menschen, Begegnungen und einem Leben auf Reisen. Der Morgen dämmert über Kandy. Ich sitze auf einem Balkon hoch über der letzten singhalesischen Königsstadt Sri Lankas. Unser Hotel liegt am Hang oberhalb der Stadt und von hier oben öffnet sich ein weiter Blick über den Kandy Lake. Der See liegt ruhig in der Morgendämmerung, die Oberfläche wirkt fast glatt. Nur hin und wieder zieht eine kleine Bewegung durch das Wasser. Die Hügel ringsum sind dicht bewaldet. Die Baumkronen bilden ein grünes Dach an den Rändern der Stadt. Es ist noch früh. Die Sonne geht langsam auf. Ich höre einzelne Geräusche. Ein Vogelruf. Noch einer. Dann antworten andere Stimmen aus dem Wald. Langsam entsteht dieses vielstimmige Konzert tropischer Morgenstimmen. Ein Tuk-Tuk startet irgendwo in der Stadt. Ein Motorengeräusch hallt zwischen den Häusern. Und aus der Ferne dringen Trommeln aus einem Tempel herauf. Sri Lanka erwacht. Später werden wir an der Zahnzeremonie teilnehmen. Ein Moment voller Spiritualität, Trommeln, Gebete, Räucherwerk. Menschenmassen. Und anschließend besuchen wir den Botanischen Garten von Peradeniya, einer der größten in ganz Asien. Dort hängen Tausende von Flugkunden in den Bäumen und überall Pflanzen in einer Vielfalt, die man kaum greifen kann. Kandy ist ein Ort, an dem sich Geschichte, Natur und Spiritualität auf besondere Weise verbinden. Und während ich hier sitze, wird mir bewusst, diese Reise hat nicht hier begonnen. Unsere Reise begann in Negombo, eine Stadt an der Westküste Sri Lankas, geprägt von der Kolonialgeschichte. Sie liegt etwas nördlich von Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka. Vor allem von den Portugiesen wurde dieses Städtchen geprägt, die hier an Land gingen. Bis heute ist Negombo ungewöhnlich stark christlich geprägt. Küchen prägen das Stadtbild und der ein oder andere heißt Alberto oder Fernando. Aber auch von den Niederländern ist die kleine Stadt geprägt, denn diese bauten viele Kanäle. Die Kanäle wurden benötigt, um den begehrten Zimt zu transportieren. Gleichzeitig ist Negombo seit Jahrhunderten eine Fischerstadt. Das merkt man sofort. Der Geruch von Meer und Salz liegt in der Luft. Überall. Die Menschen leben vom Fischfang. Und das Meer bestimmt den täglichen Rhythmus dieser Stadt. Ein besonderes Erlebnis war die Lagune von Negombo. Doch diese Mangrovenlandschaft war alles andere als still. Es war laut. Ein intensives Konzert aus Vogelstimmen, Geräuschen aus dem Dickicht und Bewegungen im Wasser. Wir steigen in ein kleines Boot. Langsam gleiten wir durch die engen Wasserwege. Mangroven wachsen dicht am Ufer. Ihre Wurzeln ragen ins Wasser. Die Landschaft wirkt dicht, undurchdringlich, aber lebendig. Und dann passiert etwas. Ein Boot schlägt aufgrund der Strömung an einen Pfeiler an. Kurz darauf wird klar, es hat ein Leck. Plötzlich verändert sich die Situation. Das Boot fährt in flacheres Gewässer. Die Gruppe muss zusammenkommen. Einige sind verunsichert. Andere nehmen es eher als ein Abenteuer wahr. Wir warten gemeinsam auf ein Ersatzboot. Und genau in diesem Moment passiert etwas Entscheidendes. Aus einer Gruppe von Reisenden wird langsam eine Gemeinschaft. Vielleicht zeigt sich genau hier schon das zentrale Thema dieser Reise. Dass wir alle dasselbe erleben, aber nicht dasselbe wahrnehmen. Ich habe meine Gäste gefragt. Hallo Vivian, danke, dass du dich bereit erklärst, ein paar Fragen zu beantworten. Wir sind ja jetzt mit 14 Leuten, nein 15 inklusive mir, unterwegs gewesen. Und ja, jeder nimmt Dinge anders wahr. Mhm. Wann hattest du so das Gefühl, richtig in Sri Lanka angekommen zu sein?
Als wir dann so richtig im ersten Hotel angekommen sind, so uns ein bisschen ausruhen konnten und es dann weiterging, weil dieses erste Hotel so direkt am Wasser war. Und das war erstmal was, wo du halt so direkt dachtest, okay, wirst du halt in Deutschland nie erleben. Und da war so dieses Bewusstsein, okay, du bist jetzt halt auch einfach nicht mehr in Deutschland. Du bist jetzt halt in einem ganz anderen Kontinent gelandet und du erlebst hier Dinge, die du so zu Hause niemals erleben würdest, die gar nicht funktionieren würden.
Okay, also du bist im Grunde schon mit dem ersten Hotel und der Atmosphäre angekommen.
Ja.
Relativ nah, also zeitnah, so am zweiten, dritten Tag, als der Trubel doch nicht so trubelig war, wie befürchtet. Und man sich mit den Leuten hier vor Ort besser zusammenraufen konnte. Also einem unserer Gruppe, die sehr gut war. Und dass auch die einheimischen Leute sehr freundlich, entgegenkommend waren. Also was ich eigentlich so nicht ganz erwartet habe.
Okay, also im Grunde die Freundlichkeit der Menschen hat das den Einstieg relativ einfach für dich gemacht.
Das war ein sehr guter Einstieg, ja.
Okay. Sabine, wie war denn dein erster Eindruck, als wir angekommen sind in Sri Lanka?
Ja, ich war ja auch schon mal hier gewesen, dann hat man natürlich auch schon so Bilder im Kopf. Das ist dann vielleicht noch mal ein bisschen anders. Fand aber auch das erste Hotel gleich ganz toll. Man kommt aus diesem deutschen Winter mit Glatteis und minus 10 Grad und ist dann da am Indischen Ozean, im Bungalow, Mangroven, und die Bootstour war ja auch sehr beeindruckend, trotz des etwas abenteuerlichen Endes. War ja doch sehr beeindruckend.
Und genau hier beginnt die Vielfalt. Denn jede Reise beginnt anders. Von Negombo ging es weiter ins Landesinnere. Nach einem Stopp bei einer Kokospresse, wo wir erleben, was aus einer einzigen Palme alles entstehen kann, und auch einen Eindruck von den Arbeitsbedingungen der Menschen bekommen, geht es weiter nach Anuradhapura. Eine der ältesten Städte der Welt. Über mehr als 1300 Jahre politisches und spirituelles Zentrum dieser Insel. Wir erkunden diese Stadt mit Fahrrädern. Und das ist wahrscheinlich auch die intensivste Art, diesen Ort zu erleben. Unsere Tour beginnt an den ersten Höhlentempel. Hier lebten die ersten buddhistischen Mönche, oft aus königlichen Familien. Rückzug. Spiritualität. Dann fahren wir weiter. Zu einem Tempel, in dem zwischenzeitlich die Zahnreliquie aufbewahrt wurde. Eines der wichtigen Symbole für den Buddhismus auf Sri Lanka. Und schließlich erreichen wir den Sri Mahabodhi, den ältesten von Menschen gepflanzten Baum der Welt. Der Ort ist voller Bedeutung. Und dann die gewaltige Pagode Yetavanaramaya, fast 120 Meter hoch, einst eines der größten Bauwerke der Antike. Und überall Wasserreservoirs, ein ausgeklügeltes System. Man nennt sie Tanks. Eine Stadt, die ihrer Zeit weit voraus war. Von Anuradhapura führt uns die Reise weiter nach Mehintale. Ein Ort, der für Sri Lanka weit mehr ist als nur ein Ausflugsziel. Mehintale gilt als die Geburtsstätte des Buddhismus auf dieser Insel. Hier soll im 3. Jahrhundert vor Christus die Begegnung zwischen dem Mönch Mahinda und dem damaligen König stattgefunden haben. Ein Moment, der die Geschichte des Landes bis heute prägt. Wir steigen die steinernen Stufen hinauf. Pilger begegnen uns. Manche barfuß. Manche in weiß. Manche still und in sich gekehrt. Andere im Gespräch, mit Kindern, mit Blumen in der Hand. Es sind keine inszenierten Bilder, es ist gelebte Spiritualität. Je höher wir kommen, desto weiter wird der Blick. Die Landschaft öffnet sich. Grün in allen Schattierungen. Wälder, Felder, verstreute Dörfer. Und während wir dort oben stehen, merkt man, dass es diese Mischung ist, die Sri Lanka so besonders macht. Geschichte, Religion, Natur und alles greift ineinander. Von Mihintale geht es weiter nach Dambulla. Die Höhlentempel von Dambulla gehören zu jenen Orten, an denen sich Geschichte beinahe körperlich spüren lässt. Sri Lanka war über Jahrhunderte immer wieder Angriffen aus Südindien ausgesetzt. Und in solchen Zeiten wurden diese Höhlen zu Schutzräumen. Nicht nur für Menschen, sondern auch für Glauben, Kunst und Überlieferung. Schon der Aufstieg zum Tempel hat etwas Besonderes. Der Fels ragt mächtig empor und Schritt für Schritt nähert man sich einem Ort, der seit Jahrhunderten verehrt wird. Die Höhlen selbst? Gedämpftes Licht, Buddha-Figuren, Felswände voller Fresken. Farben, die die Jahrhunderte überdauert haben. Geschichten aus dem Leben Buddhas, dargestellt in einer Dichte und Schönheit, die einen fast überwältigt. Es ist einer dieser Orte, an denen man automatisch leiser wird. Nicht, weil es jemand verlangt, sondern weil der Raum selbst diese Stille erzeugt. Und schließlich erreichen wir Sigiriya, den Löwenfelsen. Wir starten früh, sehr früh, noch vor Sonnenaufgang. Der Weg nach oben ist anstrengend, aber auch das gehört dazu. Stufe für Stufe. Atmen. Dunkelheit, die langsam heller wird. Und dann endlich stehen wir oben. Die Sonne beginnt aufzugehen, das Licht fällt über den Dschungel, Nebel liegt in den Tälern. Die Landschaft wirkt plötzlich weich und weit zugleich. In solchen Momenten ist es fast unmöglich, nicht still zu werden. Sigiriya ist nicht nur ein spektakulärer Ort, er ist auch ein Symbol für Macht, für Architektur, für Vision. Im 5. Jahrhundert ließ König Kashyapa hier oben eine Festung errichten, mit Gärten, Wasseranlagen und Palästen. Und doch ist es am Ende nicht nur die Geschichte, die bleibt. Es ist dieses Gefühl, dort oben zu stehen, zwischen Himmel, Stein und Wald. Nach diesen Tagen im kulturellen Dreieck habe ich unsere Gäste gefragt.
Was hat dich in diesem kulturellen Dreieck am meisten beeindruckt? Was hat auf dich am meisten gewirkt?
Das waren sicherlich einmal die Höhlen, die wir besucht haben, die Höhlenmalerei.
Also in Dambulla.
Dambulla fand ich sehr bewegend, Diese, ich weiß nicht wie viele Hunderte von Buddhas, die ich in allen Blickrichtungen von der Decke in Natura beziehungsweise als Statuen beobachten, das fand ich schon außergewöhnlich.
Ich glaube, natürlich für mich als Hobbybotaniker die Wanderung in dem Urwald vor ein paar Tagen. Und auch die Besteigung dieses großen Bergfestung,
ja.
Weil ich diese Art von Gesteinsformationen so nicht kenne. Also bei uns ist entweder alles flach oder Vorgebirge, Mittelgebirge, Alpen. Aber so einzelne große Kiesel, die in der Landschaft rumliegen, die kenne ich halt nicht.
Okay.
Und das war schon sehr faszinierend, dass man plötzlich vor seinem Ungetüm steht und sich normalerweise fragt, wie kommt man da hoch, bis man dann die vielen kleinen Treppen sieht. Und das war schon sehr imposant.
Also ich glaube natürlich einmal auf dem Löwenfelsen. Ich bin zwar mit meiner Oma nicht ganz hoch, ich bin bei der letzten Etappe geblieben, aber trotzdem auch generell unten vor den Löwenfelsen so stehen und sich das so anzugucken, wie man da jetzt hochklettert. Also ich glaube, da bin ich mehrfach stehen geblieben und habe mir einfach nur angeguckt, okay, wo geht's jetzt hier eigentlich lang? Und dann natürlich auch auf Safari einfach stehen geblieben und die Tiere beobachtet.
Und genau hier zeigt sich wieder, worum es in dieser Folge geht. Wir besuchen dieselben Orte, wir sehen dieselben Tempel, dieselben Felsen, dieselben Landschaften. Und doch nimmt jeder etwas anderes mit. Für die einen ist es die Größe der Bauwerke, für andere die Stille, für manche die spirituelle Kraft, für andere die Schönheit der Landschaft. Nach all diesen großen historischen Orten erleben wir in Habarana noch einmal eine ganz andere Seite der Insel, eine Village-Tour. Zunächst klingt das vielleicht nach einem Programmpunkt wie viele andere. Aber es sind oft gerade diesen einfacheren, unmittelbaren Erlebnisse, die eine Reise menschlich machen. Wir fahren mit einem Ochsenkarren durch die Landschaft. Langsam, ohne Eile. Reisfelder ziehen an uns vorbei. Man bekommt ein anderes Gefühl für Zeit, für Entfernung. Dann steigen wir in ein kleines Boot. Wir gleiten über einen See. Das Wasser ist ruhig, die Ufer sind grün. Und wieder ist da dieses Gefühl, dass Sri Lanka sich ständig verändert. Nicht nur geografisch, sondern auch atmosphärisch. Der Höhepunkt ist dann das gemeinsame Essen bei einer Familie. Wir sitzen nicht einfach nur dort und schauen zu. Wir kommen ins Gespräch. Wir helfen mit. Wir sehen, wie gekocht wird und sind Teil des Prozesses. Wie mit einfachen Mitteln unglaublich aromatische Gerichte entstehen, wie viel Wissen im Alltagshandgriffen steckt, erkennt man jetzt. Wie eng Landwirtschaft, Küche und Gemeinschaft verbunden sind. Und plötzlich ist man nicht mehr nur Reisender, sondern Gast. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und dann erreichen wir Kandy, der Ort, in dem diese Folge begonnen hat. Die Stadt, die bis heute das nationale Bewusstsein Sri Lankas prägt. Die letzte Königsstadt der Singalesen. Ein Ort, der politisch, kulturell und spirituell eine ganz besondere Stellung hat. Hier befindet sich der Tempel des Sans. Ein Ort von immenser Bedeutung. Denn hier wird eine der wichtigsten buddhistischen Reliquien der Welt aufbewahrt, der Zahn Buddhas. Schon der Weg dorthin ist eindrucksvoll. Viele Menschen, Pilger, Besucher, Blumen in den Händen, weiße Kleidung, Erwartung. Dann beginnt die Zeremonie. Trommeln, Räucherwerk, Gebete, Bewegung und gleichzeitig Konzentration. Es ist nicht nur ein Ritual, es ist ein gelebter Ausdruck von Glauben. Und genau das spürt man. Kandy ist außerdem ein Ort, an dem sich auch die Ambivalenz dieser Insel zeigt. Auf der einen Seite Spiritualität und Geschichte, auf der anderen Seite Betriebsamkeit, Verkehr, Enge, Leben. Vielleicht ist genau das einer der Gründe, warum diese Stadt so stark wirkt. Weil sie kein Museum ist, sondern lebendige Gegenwart. Von Kandy geht es weiter ins Hochland. Mit jedem Kilometer verändert sich die Insel. Die Luft wird kühler, die Vegetation verändert sich. Das tropische, dichte Grün weicht offenen Hängen, Teeplantagen, Nebel, Eukalyptusbäumen. Wir sind auf dem Weg nach Novara Eliya. Ein Ort, der nicht zufällig den Beinamen Little England trägt. Hier ist die koloniale Vergangenheit besonders sichtbar. Die Architektur, die Gärten, die Ordnung mancher Straßenzüge, die kühle Luft. Und plötzlich taucht am Straßenrand Gemüse auf, das uns fast vertraut vorkommt. Karotten, Kohl, Lauch. Man merkt, wie stark die Briten diese Region geprägt haben. Auch im Alltag, auch im Konsum. Pubs, Spirituosenläden, eine ganz eigene Atmosphäre. Und natürlich gehört dazu auch die Teekultur. Denn hier im Hochland schlägt das Herz des Ceylon-Tees. Endlose Plantagen ziehen sich über die Hügel. Menschen arbeiten zwischen den Sträuchern. Eine Landschaft, die gleichzeitig wunderschön und wirtschaftlich geprägt ist. Und ja, ich finde natürlich auch den besten Pub des Ortes und bin durchaus positiv überrascht. Platzhirsch für das Thema Bier ist die Lion Brewery, welche seit dem 19. Jahrhundert die Bierkultur der Insel prägt. Der Löwe ist das Symbol Sri Lankas. Das Standardbier ist ein typisches Durstlöcherlager der Tropen, das Lion Lager. Aber hier finde ich auch andere Bierstile frisch vom Hahn. Unter anderem das deutlich spannendere Lion Stout mit 8,8% Alkohol. Dieses dunkle, fast schwarze Bier genießt international einen sehr guten Ruf und hat bereits zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Für mich eines der besten Stouts Asiens. Besonders positiv stimmt mich aber vor allem ein frisches, leichtes, fruchtiges Weizenbier und ein kräftiges, kupferrotes Red Ale mit Toffee- und Karamellnoten und einer moderaten Bittere. Die Entwicklung der Biervielfalt steckt noch in den Anfängen, aber die Ergebnisse lassen hoffen. Etwas intensiver gehe ich in meinen Bierweltreisen-Blog auf der Webseite olafwürz.de auf dieses Thema ein. Auch solche Erlebnisse gehören zum Reisen. Nicht nur die großen Orte und heiligen Momente, sondern auch diese kleinen, unerwarteten Freuden. Von Novara Elia fahren wir zu den Horton Plains. Und wieder verändert sich die Insel. Was hier auffällt, ist vor allem der Kontrast. Man ist immer noch in einer tropischen Region und doch wirkt diese Landschaft fast wie eine andere Welt. Grasflächen, Nebelschwaden, kühle Luft. Eine Hochebene mit ganz eigener Atmosphäre. Dann erreichen wir nach einer Wanderung World's End. Eine Klippe, fast 800 Meter tief, senkrecht abfallend. Und dieser Blick, wenn der Nebel sich hebt, öffnet sich die Landschaft in einer Wucht, die schwer zu beschreiben ist. Man schaut weit hinunter, in die Tropen, in Täler und Wälder, bis ans Meer. Und für einen Moment hat man tatsächlich das Gefühl, an einem Rand zu stehen. Es ist ein Moment, der fast etwas Existenzielles hat. Nicht laut, nicht dramatisch im äußeren Sinne, aber innerlich groß.
Also die Horton Plains, das fand ich ganz toll, dass dieses Land so vielschichtig ist und dass dann auf einmal eine hügelige Landschaft kommt, wie in den, das ist ja ins Bergland, hoch zu den Teeplantagen gesehen haben. Das Grün hat sich verändert für mich. Das Grün hat sich verändert. Das war ganz außergewöhnlich. Von Dschungel auf einmal in die Höhe zu kommen, dieses Hügelige zu sehen. Und das World's End fand ich total spannend. Am meisten hat mich berührt die Kontrolle unserer Rucksäcke, ja, dass wir sämtliches Plastik da lassen müssten. Die Banderolen von unseren Wasserflaschen hatte ich bis vorher noch nie in dem Nationalpark. Hat mir sehr imponiert und auch unsere Nüsschen mussten wir ja auspacken und in Papiertütchen tun. Und der Abgrund natürlich wieder spannend, geradewegs war es schon mit meiner Höhenangst, dass wir das geschafft haben. Der Weg war wunderbar und es war wieder so ruhig. Und was ich auch total spannend fand, in unserer Reisegruppe hatten wir so tolle Fotografen, die uns alles so im Nachgang dann auf die Linse geholt haben, was wir so mit dem Auge nicht gesehen haben, aber die entdeckt haben. Und die Landschaft sensationell schön, dieser Weitblick, ja, dass du in die Weite gucken konntest.
Ja, da sind Stefanie und ich ja mal wieder Entertainer gewesen. Fand den Abgrund schon ganz schön gruselig, konnte da gar nicht so dicht rangehen.
Dann geht es weiter nach Ella, ein kleiner Ort im Hochland, der heute stark vom Tourismus geprägt ist und trotzdem noch etwas von dieser alten Backpacker-Atmosphäre bewahrt hat. Ella hat eine Leichtigkeit, die man sofort spürt. Es ist offen, locker, unangestrengt. Und dann kommt eines der großen Highlights der Reise. Die Zugfahrt. 4 Stationen durch Teeplantagen, Fenster offen, Wind im Gesicht. Diese Bahnfahrten in Sri Lanka sind einzigartig. Nicht nur wegen der Landschaft, sondern auch wegen der Atmosphäre. Menschen hängen in den Türen, man schaut hinaus, unterhält sich, schweigt, lässt die Welt vorbeiziehen. Und dann die Nine Arches Bridge. Ein ikonischer Ort. Fast schon ein Symbol für das Hochland Sri Lankas. Anschließend besteigen wir den Little Adams Peak. Kein riesiger Gipfel, aber genau das macht ihn so zugänglich. Der Blick ins Tal, die Weite, die Ruhe. Ein Ort, an dem man durchatmet.
Dann sind wir in Ella mit dem Zug gefahren. Wie hast du diese Zugfahrt erlebt?
fand ich super, dass das noch eingebaut werden konnte, weil wir waren im Vorwiege schon ein bisschen traurig, als wir gehört haben, dass die Zugfahrt leider aufgrund von Beschädigung des Schienennetzes ausfallen musste. Deshalb nochmal Danke an die Reiseleitung, die das möglich gemacht hat. Und ja, am Anfang habe ich ein bisschen unglücklich gesessen, konnte nicht so viel rausgucken, hatte eine junge Frau neben mir sitzen, die ich dann zum Glück angesprochen habe, ob es für sie okay ist, dass ich mich auch mal so ein bisschen rauslehne, wo sie nichts dagegen hatte. Und dann irgendwann habe ich ja mitbekommen, dass ein Platz an der Tür frei ist. Und das war nochmal ein total anderes Gefühl, um dann halt wirklich auch mal richtig rausschauen zu können, ohne irgendwie einen Kopf oder was im Wege zu haben.
Weiter geht's Richtung Süden. Der Yala Nationalpark wartet auf uns. Einer von vielen Nationalparks Sri Lankas. Und doch der bekannteste. Man sagt, hier sei die Dichte an Leoparden höher als irgendwo anders auf dieser Welt. Die Landschaft ist trocken, offener, rauer, ganz anders als das Hochland. Auf unserer Safari sehen wir Büffel, Elefanten, Pfauen, Hirsche, Mungos, Krokodile, Warane und eine Vielzahl von Vögeln. Nur einen Leoparden sehen wir nicht. Und dann, fast am Ausgang eigentlich, ist die Safari schon vorbei. Wir fahren heraus. Plötzlich liegt er dort. Der Leopard auf einem Felsen. Am Horizont. Ruhe. Präsenz. Ein Moment, den niemand mehr erwartet hatte. Und vielleicht ist er genau deshalb so stark. Dann Kataragama, ein Ort, der sich schwer in Worte fassen lässt. Denn hier trifft man nicht nur auf einen religiösen Ort, sondern auf eine Atmosphäre, die von tiefer Religiosität getragen wird. Hier begegnen sich Menschen verschiedener Religionen, ob Buddhisten, Hindus, Muslime oder Christen. Die Menschen steigen in den Fluss, waschen sich, legen etwas ab, nehmen etwas mit. Es ist ein Ort, an dem man spürt, wie tief Spiritualität auf dieser Insel im Alltag verankert ist. Nicht als Ideologie, sondern als gelebte Haltung.
Wie waren denn für dich die Tempel? Was hat dich denn da irgendwo, gab es einen Moment, wo du gesagt hast, der hat dich besonders berührt?
Ja, Zahn-Tempel ist das, ne? Wo wir da waren mit den vielen Blumen.
Ach so, wo wir die Zeremonie des Zahn-Tempels in Kandy.
Das fand ich toll.
Eindrucksvoll bezüglich der Menschenmengen, auch, oder?
Ich hatte es mal im Fernsehen gesehen und dass es in Wirklichkeit so war, dass es nicht im Fernsehen nachgestellt war, dass sie wirklich da gedreht haben, weil ich habe es ja jetzt selber gesehen, dass das so ist. Und das mit den sehr vielen Blumen, das hat mich sehr beeindruckt.
Wie die einzelnen Religionen miteinander leben. Das fand ich beispielhaft. Also, dass sie wirklich nicht nur nebeneinander existieren, sondern auch miteinander. Und diese wahnsinnige Geschichte, wie aus dem Hinduismus Teile übernommen, abgewandelt wurden. Und korrigiere mich, also so war mein Verständnis, dass sich daraus dann halt auch der Buddhismus und weiterentwickelt hat?
Tatsächlich die Menschen hier. Also das ist wirklich, die sind durchgehend so freundlich. Du wirst auf der Straße angequatscht, führst kurz eine Minute Smalltalk und gehst weiter. Und normalerweise bin ich so gewöhnt, ja, wenn dich jemand anquatscht, der will halt was von dir, der will dir was verkaufen, der will keine Ahnung was von dir. Aber die Menschen sind hier einfach wirklich so offen, die unterhalten sich kurz mit dir und gehen einfach weiter. Das hat mich total berührt, dass die Leute hier alle so durchweg freundlich einfach sind.
Denn vielleicht sind es am Ende nicht nur die Orte, die bleiben, sondern die Menschen. Ihre Freundlichkeit, ihre Gelassenheit, ihre Offenheit, ihre Gastfreundschaft. Und genau das zieht sich eigentlich durch diese ganze Reise. Immer wieder begegnen wir Menschen, die freundlich, zugewandt und hilfsbereit sind. Nicht aufgesetzt, sondern selbstverständlich. Weiter geht es entlang der Südküste, nach Gaul. Eine historische Festungsstadt, ein Ort, der schon von Griechen und Römern beschrieben wurde und über Jahrhunderte ein wichtiger Knotenpunkt im Handel war. Später prägten Portugiesen, Niederländer und Briten die Stadt. Und all das ist bis heute sichtbar. Wir laufen durch die Mauern der Festung, schauen aufs Meer, schlendern durch die Gassen, in denen sich Geschichte nicht versteckt, sondern offen zeigt. Gaul ist eine dieser Orte, an denen sich Vergangenheit und Gegenwart auf sehr elegante Weise begegnen. Anschließend geht's weiter nach Bentotta. Strand, Ruhe, ein anderes Tempo. Und wir besuchen eine Schildkrötenaufzuchtstation. Wir lernen die verschiedenen Arten kennen, erfahren mehr über ihre Gefährdung und ihren Schutz. Ein stiller Moment, ein Moment des Innehaltens. Nach all den Eindrücken, all den Wegen, all den Begegnungen bekommt diese Reise hier noch einmal eine ruhigere, fast zärtliche Note. Und schließlich wieder zurück nach Negombo. Noch einmal die Stadt am Meer. Noch einmal der Rhythmus des Fischfangs und diesmal der Fischmarkt. Früh am Morgen, noch vor Sonnenaufgang. Einer der größten des Landes. Laut, intensiv, direkt. Überall Bewegung. Fisch, Meeresfrüchte, Rufe, Verhandlungen und wir kaufen ein. Für eine gemeinsame Kochaktion. Einen letzten Abend, ein letztes gemeinsames Erlebnis. Wir kochen zusammen, probieren, lernen und lachen. Und tauchen noch einmal tiefer in die srilankische, in die singalesische Küche ein. Ein gelungener Abschluss.
Dann kurze Frage, wie fühlst du dich hier gerade? Wir sitzen hier am Strand, um es herum fliegen die Vögel. Man hört es vielleicht so ein bisschen, man hört das Meeresrauschen. Und hier sitzt eine Gruppe, die mit uns unterwegs war und die gucken nicht in den Fernseher, sondern alle gucken auf den Sonnenuntergang. Wie findest du diese Atmosphäre?
Spektakulär und ich wünsche mir so meinen Lieblingsmenschen, meinen Mann hierher. Aber nehm das alles für ihn mit, das ist unglaublich schön. Es ist eine ganz basic Schönheit. Das ist nicht viel, was hier ist, aber das, was wir sehen, das fühlen wir total.
Also ich glaube, es gab gar nicht einen Höhepunkt. Es gab eine Aneinanderreihung von Höhepunkten. Mir hat diese Reise so unglaublich gut gefallen. Der erste Blick auf einen Elefanten, der auf einmal an der Straße stand, ich habe mich getraut, das Ruder zu übernehmen auf einem Floß. Es hat auch unglaublich Spaß gemacht. Ich habe mich einfach auf dieser Reise auch so viele Dinge getraut, die ich vorher vielleicht nicht so gemacht hätte.
Gab es irgendein Gericht oder einen Geschmack, den du vorher so nicht kanntest?
Ja, ich glaube, also dieses generelle Dal-Curry, also ich kenne Curry von zu Hause, aber ich glaube, dieses Dal-Curry, was ja hier typisch ist, hatte irgendeinen Geschmack, irgendein Gewürz drin, wo ich dachte, oh, kenne ich so von einem Curry einfach gar nicht. Also war nicht das Curry, was ich so von den Asiaten bei uns zu Hause kenne und was ich einfach nicht so erwartet habe.
Okay, und was positiv überrascht oder einfach, weißt du nicht, einzuordnen?
Neutral, also mir hat es geschmeckt, aber ich war jetzt nicht so, dass mich der Geschmack krass in eine andere Ebene gebracht hat.
Okay,
oder so.
Okay, verstehe.
Sensationell war der Village-Besuch bei dieser bäuerlichen Familie, die dieses frische Samba-Kokosnuss gemacht haben, wie man das überhaupt zubereitet, welche welche Kochutensilien man braucht. Und dieses frisch gewalzte Gewürze mit den Kräutern, das zu vermengen, war unglaublich lecker.
Sabine, wenn du die Reise mit einem einzigen Wort beschreiben müsstest, welches Wort wäre das?
Herzensland.
Wow. 14 Reisende, 14 Perspektiven, 14 Wirklichkeiten. Und vielleicht liegt genau darin der größte Reichtum des Reisens. Nicht nur darin, neue Orte zu sehen, sondern darin, zu begreifen, dass wir dieselbe Wirklichkeit oft vollkommen unterschiedlich erleben. Und dass im Austausch darüber etwas entsteht, was größer ist als die Summe unserer Einzelwahrnehmungen. ein erweitertes Bild, eine tiefere Sicht. Vielleicht sogar ein wenig mehr Verständnis für die Welt, für andere und für uns selbst. Das war Weltgewandt mit Olaf Würz. Danke, dass du mich begleitet hast. Wir hören uns unterwegs.